hier passiert das?
Wegen dem, in der Gliederung. Ich habe überlegt, also
das ist eine Fernsteuerung. Das ist die Fernsteuerung zu dem Ding hier. Mhm. Ja, dann probier mal was zu reden.
in die Inhalte auch einsteigen können. Trotzdem muss ich natürlich erstmal fragen, wer von Ihnen ist neu hier und hat sich nicht informiert über die Bedingungen? Sind Gott sei Dank nicht so viele. Dann sage ich es also ganz kurz, wenn Sie damit Fragen oder Probleme haben, können Sie kommen. Also das ist eine zweistündige Lehrveranstaltung, die wir Annäherungen bezeichnen. Das heißt, wir brauchen da erstmal eine gewisse Vorstellung davon, was ist dieses Thema und was ist der wissenschaftliche Kontext dieses Themas, was sind die Hauptprobleme dieses Themas. Und das würde ich gerne so machen, es hat bisher auch ganz gut funktioniert. Auch wenn man am Anfang ja ein bisschen gegenseitig bremselt, aber trotzdem, dass wir das auch ein bisschen noch stärker diskussionsorientiert machen als in den anderen Lehrveranstaltungen. Haben Sie deshalb keine Hemmungen, auch mal was zu sagen, sich zu melden? Bitte melden Sie sich deutlich, die bisschen für mein Gesichtsfeld ein bisschen unübersichtlich, aber ich hoffe, Sie kommen dann schon dran. Und so würde ich also gerne beginnen, mit Ihnen zu diskutieren, und zwar in folgender Gliederung, wobei das nicht unbedingt heißt, dass wir das alles durchgehen, das hängt ja auch von Ihnen ab, aber erstmal versuchshalber als Gliederung würden wir uns erstmal überlegen, überhaupt was ist Pädagogik oder pädagogisch, dann bestimmte Grundbegriffe und Ziele der Pädagogik jetzt im Allgemeinen überlegen. Irgendwann müssen wir dann die Kurve zur Arbeitspädagogik kriegen und das kommt dann über einen dritten Bereich, der sich mit Teildisziplinen der Pädagogik befasst. Das werde ich natürlich wahrscheinlich Ihnen wieder überlegen vortragen müssen. Und schließlich würden wir uns dann nochmal mit Arbeitspädagogik befassen und sagen, das ist unter diesen Teildisziplinen eben die Arbeitspädagogik. Aber fangen wir mal so allgemein und breit an. Wenn Sie Pädagogik hören oder der Pädagoge oder pädagogisch handeln, tun oder ähnliches, was fällt Ihnen da ein oder welche Fragen haben Sie da? Was würden Sie gerne wissen? Was ist Pädagogik? Der Begriff wird Ihnen ja irgendwie schon mal untergekommen sein. Gegebenenfalls verbinden Sie es mit eher unangenehmen Gefühlen, aber auch die können Sie natürlich artikulieren. Kann einer mal versuchen zu starten? Was fällt Ihnen ein, wenn Sie Pädagogik sagen? Oder was würden Sie gerne wissen, wenn Sie Pädagogik hören? Womit könnte es zu tun haben?
Erziehungswissenschaften?
Erziehungswissenschaften, das wäre so ein deutschsprachiges Synonym, wie man sagt, also eventuell das gleiche, eventuell auch was Verschiedenes, wenn man mal öffnen. Ja, da hinten war einmal.
Ja, ich wollte das Gleiche sagen. Ich wollte das Gleiche sagen.
Ja,
aber darüber, was über das Fachliche hinausgeht, also nicht nur ein, damit wir von Fachwissen, Erziehung und fachlichen Bereichen dann darüber hinausgehen.
Es ist irgendwie nicht nur das reine Fachwissen, es ist irgendwie ein bisschen mehr, ja, offensichtlich, ja. Haben Sie sonst noch was? Erziehung ist ja auch so ein kariges Wort, ne? Fällt Ihnen noch was dazu ein, positives oder negatives? Das ist immer das Anfangsfremdeln. Ich hoffe, es vergeht ein bisschen, ja, aber ich weiß schon, dass gerade so ein Kreis auch nicht sonderlich diskussionsförderlich ist, ein bisschen zu groß immer dafür. Trotzdem, das ist ja nur so eine ganz einfache Frage, gar nichts mit irgendwelchen Benotungen oder was zu tun. Was ist ein Pädagoge zum Beispiel? Wissen Sie das?
Vielleicht
ein Lehrer. Ein Lehrer, ne? Ja. Meistens sagt man, also irgendwelche Lehrer sind Pädagogen, Diplompädagogen, Erwachsenenpädagogen oder Schulpädagogen oder so ähnliches. Ja. Und das hat es aber offensichtlich Lehrer schon lange gegeben, wahrscheinlich so lange, seitdem es die Menschheit gibt, aber Pädagogen. Und die Pädagogik ist ja eine moderne Wissenschaft. Auch da spaltet sich irgendwas auf, offensichtlich. Ja, vielleicht fragen Sie auch, was interessiert Sie an dem Begriff Pädagogik?
Für mich ist Pädagogik eigentlich immer so die Symbolisierung von Effizienten. Ja. Also Effizienten, jemanden zeigen, wie er sich etwas erarbeiten kann.
Also ein gewisses Effizienzkriterium, man soll es nicht nur irgendwie allein versuchen rauszukriegen, sondern es wird irgendwie was überlegt. Ja. Die Pädagogen selber sagen dazu Didaktik. Ja. Von dem griechischen Wort Didasko, ich lehre, und die Didaktik ist also die Kunst des Lehrens. D-I-D-A-K-T-I-K. Haben wir hier Platz? Nein, ich schreibe es dann nach, ich habe hier Platz von Ihnen noch. Ja. Also auch das spielt offensichtlich eine Rolle. Es ist nicht nur so einfach was vormachen und so, sondern es ist irgendwie eine Überlegung dabei, ne? Was wir vielleicht Wissenschaftler kennzeichnen. Ja, noch irgendwie Fragen, was Sie wissen wollen über Pädagogik? Ja?
Na, wenn Sie sagen, dass Pädagogik eine recht junge Wissenschaft ist, stellt sich die Frage, also wenn Sie gesagt haben, dass es Lehrerunterschiede sind zwischen einem pädagogischen Lehrer und einem nicht-pädagogischen Lehrer. Was wodurch hat sich der Lehrer jetzt mehr qualifiziert als der Pädagoge?
Ja. Genau. Also der quasi Lehrer, der was von dieser Wissenschaft, von diesem Merkwürdigen mitkriegt, der sollte irgendwie anders sein, effizienter oder wie immer, als der davon nichts hat. Das ist etwas, was man auch mit dem Schlagwort der Professionalisierung bezeichnet. Ja. Vieles, was wir tun, tun wir ja einfach so, und wenn sich dann herausstellt, dass es ein Beruf wird, zu dem er eigens ausgebildet wird, Beruf ist ja lateinisch Professio, ja, dann ist das die Professionalisierung. Wir sammeln schon ganz gut. Ja. Noch was, Pädagogik, trennt man übrigens sehr merkwürdig, nämlich Pädagogik. Ja.
Und mein Beitrag also zwischen Lehrer und Pädagoge, habe ich so den Eindruck. Also wenn ich jetzt den Beruf Lehrer nehme, ich weiß, dass mein Vater Studienrat ist, der ist Lehrer in einem Berufsschulzentrum. Ich selber bin jetzt Tutor hier an der Uni, aber ich habe selber nie eine pädagogische Ausbildung gemacht, also muss eher noch ein bisschen mehr sozusagen Ausbildung dafür bekommen haben, wie er jetzt Stoff oder Wissen gut vermittelt und wie er den Studenten das vielleicht gut aufbereitet und darstellt. Also ich habe auch das Gefühl, das gehört so ein bisschen dazu.
Also zumindest die Position des Tutors ist noch nicht professionalisiert in diesem Sinne, ja, obwohl es vielleicht nicht schlecht wäre, wenn ihr was von Pädagogik hören würdet. Ja. Ja, könnte einer von Ihnen da vielleicht auch mit Bezug auf die Herkunft des Wortes jetzt mal versuchen zu sagen, was Pädagogik ist? Also eins haben wir ja schon mit Erziehungswissenschaft gemacht, ja, aber das ist ja nur ein Synonym, also nicht so ein Versuch der Umschreibung. Die Lehre vom Lehren, das wäre ja die Didaktik. Ja, also mehr die Lehre vom Erziehen. Ne? Also es ist schon ein bisschen breiter, weil er sagt ja auch, es ist nicht nur die fachliche Lehre.
Vielleicht die Lehre von der Wissensverbreitung.
Ja. Soll der Pädagoge nur Wissen vermitteln?
Moralische Aspekte oder behalten?
Bestimmte moralische Aspekte kommen offensichtlich auch dazu. Ne? Kamen historisch auch dazu. Ja. Ja, ist mir noch ein bisschen wenig Stoff. Stellen Sie ruhig noch ein bisschen Fragen. Vielleicht ist da irgendwas, was Sie schon immer über Pädagogik wissen wollten, was Sie jetzt in den Raum werfen können oder was sich da in dem ganzen Umfeld noch an Begriffen tut. Kommen Sie ruhig rein, wir machen gerade eine meditative Fahrt. Okay, dann fangen wir mal an. Sie können ja immer zwischendurch nochmal fragen. Also wir haben jetzt so Verschiedenes erörtert. Einmal hängt sie offenbar mit einer Tätigkeit zusammen, die sowas ist wie eine weit verbreitete Tätigkeit oder eine Urtätigkeit, nämlich das Erziehen oder Lehren. Ja? Das ist einmal schon ein interessanter Aspekt, ja? Dass einerseits erzogen oder gelehrt, wie auch immer und wie gut oder effizient auch immer, ja, schon immer geworden ist, während eben die Pädagogik offensichtlich etwas irgendwie Späteres ist. Ja? Man kann also sagen, es gibt sowas wie ein Vorfeld von Pädagogik. Ja? Dass manche Wissenschaften haben das, manche haben es nicht. Also die Theologie ist klar, es gab schon immer Priester. Ja? Mit der Psychologie ist das so eine Geschichte, ob die ein Vorfeld hat, aber sowas wie die Alltagspsychologie hat es wahrscheinlich auch schon immer gegeben. Die Informatik hat wahrscheinlich kaum so ein Vorfeld, ja? Es sei denn, sie gehen auf irgendwelche Formalisierungen, die auch schon seit der Antike sind. Das ist also ein typisches Merkmal und wir müssen also offensichtlich unterscheiden zwischen einer Praxis, die nicht unbedingt wissenschaftlich ist, ja, und einer Wissenschaft, die in irgendeiner Weise auf diese Praxis zugreift. Ja. Wenn wir sowas haben, dass es etwas gibt, was in der Gesellschaft schon immer vorhanden war und sich darauf jetzt irgendwie eine Wissenschaft aufbaut, wie auch immer historisch entwickelt, dann redet man häufig von einer Anwendungswissenschaft. Das ist also keine Grundlagenwissenschaft, wo man sich mit irgendwelchen so à la Mathematik oder auch Physik mit irgendwelchen Naturgesetzen oder mit Formalismen befasst, sondern es ist irgendein lebenspraktischer Bereich, das diese Wissenschaft versucht zu durchdringen. Ja. Wenn Sie so wollen, können Sie das dann auch noch aufspalten. Ja. Genussarbeit, ja, das haben wir jetzt wahrscheinlich weniger. Ja. Schöner Begriff übrigens. Nicht? Also wir haben diese Lebenspraxis, die irgendwie mit Erziehung oder irgendwem was beibringen zusammenhängt, ja? Und aus dieser Lebenspraxis hat sich in irgendeiner Weise so eine Wissenschaft entwickelt, die versucht, auf diese Praxis zurückzuwirken, im Sinne von effizienter, besser, moralisch vertretbarer oder ähnliches. Ja? Offensichtlich ist es aber nicht so direkt, ja. Wie man sich das historisch vorstellen kann, war es wahrscheinlich erstmal ein bisschen anders, dass gegebenenfalls irgendjemand, der jemand anderen erziehen sollte oder belehren sollte, mal einen, der das schon gemacht hat, gefragt hat, hey, sag mal, wie geht denn das? Ja? Und der ihm dann vielleicht gute, vielleicht schlechte Tipps gegeben hat. Das heißt, das ist sowas wie eine Lehre daraus entstanden im Zug dieser Praxis. Und die hat sich dann aller Wahrscheinlichkeit nach, und das können wir auch historisch ganz gut nachweisen, eben zu sowas wie einer Wissenschaft entwickelt. Ja? Weil Wissenschaft ist ja immer sowas wie ein forschendes Durchdringen eines gewissen Fachgebietes. Ne? Und Forschung durchdringen ein Fachgebiet, vor allem wenn es eben nicht Mathematik oder Physik ist, sondern Anwendungsbereich, tut man eigentlich häufig oder in aller Regel in zwei Richtungen. Einmal, wie man das so schön nennt, empirisch, ja? Also was passiert eigentlich? Welche Leute versuchen, welche Leute zu erziehen oder ihnen irgendetwas beizubringen, etc., etc., ja? Wie effizient ist das, hat das tatsächlich auch die Ziele, die vorgegeben werden und so weiter. Ja? Das ist der empirische Zugang. Und der andere Zugang, den wir auch in allen Anwendungswissenschaften haben, ist der normative Zugang. Das heißt einfach, wie soll man erziehen? Ja? Da ich Arbeitswissenschaftler bin, fällt mir immer die Parallele zur Arbeitswissenschaft ein. Da gibt es einfach auch den empirischen Bereich. Wie arbeiten die Menschen, unter welchen Bedingungen schaffen sie mehr, unter welchen Bedingungen schaffen sie weniger. Und dann natürlich auch diesen normativen Bereich, das heißt, welche Arbeit ist gut für den Menschen. Ja? Wie kann ich Arbeit so gestalten, dass sie human ist oder so. Und so ähnlich ist das in der Pädagogik ja auch. Ne? Also einerseits die Frage, wie geschehen solche Prozesse, die wir jetzt noch ein bisschen vage umschrieben haben, und andererseits, wie soll man das machen. Ja? Da gab es übrigens... gibt es eigentlich in allen Anwendungswissenschaften, aber in der Erziehungswissenschaft natürlich besonders, immer einen gewissen Streit. Ne? Die Empiriker, wurden von denen, die eher normativ orientiert wurden, so ein bisschen als Positivisten oder Ähnliches angesehen. Ihr kümmert euch gar nicht um die hehren Erziehungsziele, sondern guckt einfach, wie das läuft. Und das ist natürlich ein bisschen dubios. Die Gegenseite hat argumentiert, wir wollen einfach gucken, was läuft. Ihr habt da ja bloß ideologische Vorstellungen und sucht deshalb, die zu verwirklichen. Und so ist der Streit relativ intensiv gewesen. Das ist auch einer der Gründe, warum dieser Begriff Erziehungswissenschaft in die Welt kam. Ja? Pädagogik ist ja ganz alt. Ja? Wenn Sie Interesse haben, können wir uns auch noch über die Herkunft des Wortes unterhalten. Während Erziehungswissenschaft ein neuerer Begriff ist. Und das waren die, die das mehr empirisch machen wollten, die haben sich zunächst Erziehungswissenschaftler genannt. Im Unterschied zu diesen Pädagogen, das hat ja schon so einen altväterischen Beigeschmack. Übrigens, inzwischen ist das weithin beigelegt. Ja. Also man ist sich klar, dass Anwendungswissenschaften sowohl den normativen wie den empirischen Aspekt haben und man streitet sich eigentlich nur noch am Rande. Aber zeitweise war das so. Inzwischen können Sie auch Pädagogik ist gleich Erziehungswissenschaft sagen. Wenn Sie im Hinterkopf haben, dass Erziehungswissenschaft dieses eher normative hat, ja. Dieses eher empirische hat, Pädagogik dieses eher normative hat. Ja. Anderer Aspekt, der für Pädagogik ebenso zutrifft wie für alle anderen, wo ich jetzt sagte, Anwendungswissenschaften, wo es also einen gesellschaftlichen Praxisbereich gibt, auf den sich diese Anwendungswissenschaft zubegibt, wie eben Erziehung oder Arbeit, ist, ich sagte es schon, dass diese Anwendungswissenschaften immer von den Grundlagenwissenschaften unterscheiden. Da habe ich jetzt bisher Mathematik oder Physik angewandt. Das sind natürlich jetzt für unsere Pädagogik ein bisschen weit abliegende Grundlagenbereiche. Aber wenn Sie an sowas wie jetzt Psychologie oder Soziologie, also Lehre vom Seelenleben oder Lehre von der Gesellschaft denken, aber auch an Bereiche wie etwa Humanbiologie, wo es um Reifungsprozesse geht, ja, dann sind das Grundlagenwissenschaften, die schon ein bisschen mehr mit Pädagogik oder Erziehungswissenschaften zu tun haben. Und da gibt es immer so einen eigenartigen Bezug, ja, zum Beispiel Lernen. Befasst sich der Psychologe damit, auch der Grundlagenpsychologe, aber auch der Pädagoge. Für einen Pädagogen ist das auch ein Zentralbegriff. Ja. Und das kann man ungefähr so beschreiben, das tue ich mal weg, gilt eben, wie gesagt, für alle Anwendungswissenschaften, aber jetzt speziell für die Pädagogik. Eine Anwendungswissenschaft bezieht sich auf einen gesellschaftlichen Praxisbereich. Ja, das schraffiere ich jetzt mal ein bisschen so. Und deshalb ist Ihre Kernfrage immer, wie kann ich diesen gesellschaftlichen Praxisbereich gestalten, also besser machen, sinnvoller machen, effizienter machen oder ähnliches. Das können wir jetzt alles mal noch so in einem fassen. Ja? Also Gestaltung. Wenn Sie Arbeit leben, ist das die Arbeitsgestaltung. Ne? Und in der Pädagogik ist das die Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen. Und um das machen zu können, ja, bedient sie sich natürlich auch bestimmter Erkenntnisse aus den sogenannten Grundlagenwissenschaften. Also das ist die Psychologie und das ist die Soziologie, das ist die Humanbiologie, gibt es noch ein paar, ja, brauchen wir jetzt nicht alle erschöpfend auffassen. Ja. Und da gibt es dann einen eigenartigen Überlappungsbereich, also etwas, was einerseits zu den Grundlagenwissenschaften gehört, andererseits aber auch dieser Anwendungswissenschaft. In der Psychologie wäre das etwa die sogenannte pädagogische Psychologie. Ja? Das ist der Überlappungsbereich. Bei den Soziologen sind das die sogenannten Erziehungssoziologen oder auch Sozialisationstheoretiker, da komme ich auch noch drauf. Bei den Biologen sind das die, speziell sich mit kindlicher oder allgemein menschlicher Entwicklung befassen. Und in diesem Sinne ist dann so eine Anwendungswissenschaft wie die Pädagogik auch eine Summe aus diesen einzelnen Überschneidungsbereichen, die eher aus den Grundlagenwissenschaften kommen. Ja? Deshalb ist das immer eine ganz diffizile Frage. Ist sowas jetzt nun eine Frage der pädagogischen Psychologie oder gar der allgemeinen Psychologie oder der Pädagogik? Und mit solchen Differenzierungen wollen wir uns deshalb im Folgenden auch überhaupt nicht mehr beschäftigen, ja? Sondern einfach festhalten, dass das die Charakteristik eines solchen Bereiches ist. Es gibt ja eben in der Anwendung auf diesen Kernbereich der Gestaltung eben dann ein spezielles Gebiet, das man mit Pädagogik umschreibt. In der Arbeitswissenschaft ist es ähnlich, hier ist Arbeitsgestaltung, da gibt es die Arbeitspsychologie, da gibt es die Industriesoziologie, da gibt es natürlich auch sowas wie Physiologie der Arbeit und so. Und das alles sind Einzelbereiche, die sich zusammenfassen lassen, wenn es eben um den Kernbereich Arbeitsgestaltung geht. Und so ist es hier auch. Es sind also einzelne Bereiche, die sich zusammenfassen lassen, wenn es um den Kernbereich geht. So können wir also jetzt etwa einen Begriff von Pädagogik ist gleich Erziehungswissenschaft haben. Und ich würde dann zu den Grundbegriffen und Zielen kommen, wenn Sie jetzt noch nachfragen. Sie sehen übrigens schon, ich zögere immer ein bisschen, Ihnen richtige Definitionen zum Auswendiglernen zu bringen. Das könnte man natürlich jetzt auch wieder versuchen. Pädagogik ist die wissenschaftliche Erfassung aller Lern- und Erziehungsprozesse, sowohl unter normativen wie unter empirischen Aspekten oder so. Aber wenn man sowas sagt und das wird dann auswendig gelernt, ist es keine Einsicht. Wenn man es versucht zu entwickeln, hat man ein bisschen mehr Chancen, dass auch etwas von der Problematik dieses ganzen Bereiches rüberkommt. Ja. Können wir das so jetzt lassen? Oder haben Sie noch Nachfragen? Dann gucken wir mal nach den Grundbegriffen und Zielen der Pädagogik. Die haben wir nämlich jetzt auch schon alle verwendet. Da sind ja einmal bestimmte Grundbegriffe, die wir jetzt schon genannt haben und wo wir vielleicht auch ein paar nähere nennen sollten, wo wir jetzt mal auch versuchen, uns eine Klarheit über diesen Begriff, seine Problematik und was er umfasst, zu erarbeiten. Und das Erste, was ja gesagt wurde, ist Erziehung. Ja. Was ist denn Erziehung? Was würden Sie sagen, gehört da wesentlich dazu?
Ja? Verhaltensregeln.
Also Verhaltensregeln, ja. Und zwar, dass das irgendwie von einer Person in den anderen kommt, oder?
Naja, eigentlich wäre irgendwas auf die Gesellschaft, in der man sich begibt.
Also Anpassung an die Gesellschaft. Die Normen und Regeln, die wir herrschen, die sollen durch Erziehung vermittelt werden. Ja? Ist das alles von Erziehung? Ja?
Also ich würde sagen, dass es nicht unbedingt eine Anpassung gibt. Aha. Weil es gibt auch, also speziell den Fall Eltern zum Beispiel, es gibt Eltern, die gerade gegen die Gesellschaft sind, ja, und gerade ihre Kinder so erziehen.
Und das wären dann nicht Anpassungen als großes Erziehungsziel, sondern wie würden Sie es umschreiben?
Vielleicht anarchistisch oder sowas?
Ja, ja, also anarchistisch ist vielleicht ein bisschen hart, aber es gibt dafür das schöne Fremdwort, dass das etwas leichter ausdrückt, nämlich Emanzipation.
Oh.
Emanzipation, was ja immer heißt emanu, ja, lateinisch aus der Hand von irgendjemandem kapere nehmen. Ja? Und das wäre dann dieses in Anführungszeichen anarchistische Moment. Andere sagen auch Mündigkeit. Ja? Also jemand soll ein mündiger Staatsbürger werden, der selbstständig reflektiert. Ja? Also der, dem George W. ja nicht alles glaubt, wenn der von American Values redet, sondern dabei auch noch nachdenkt. Zurzeit in Amerika häufiger als man denkt übrigens, aber das sei nur am Rande bemerkt. Ja. Also dieses wäre dieser ganze Erziehungsaspekt. Aber ja?
Ich würde auch sagen, dass da nicht nur die moralischen und wirtschaftlichen Aspekte mit reingehören, sondern eben auch normales Wissen, sage ich jetzt, normale in Anführungsstrichen die Naturwissenschaften. Weil, würde ich sagen, also die allgemeinste Form einer Vorbereitung muss überleben, wenn man so will. Dazu gehören die gesellschaftlichen Aspekte, dass man sich eben zurechtfindet, dass man eben auch mal, dass ich nicht zum Bankschalter gehe, weiß, wie alles läuft, wie zwischenmenschliche Beziehungen in der Gesellschaft gehandhabt werden, bis zu Fähigkeiten, Arbeit aufzunehmen und selber Geld zu verdienen. Und das alles deckt eben der Ziel.
Das heißt, der Begriff ist relativ weit. Ne? Wir haben bisher so ein bisschen mehr auf die Seite von moralen Normvorstellungen so gebracht, aber Sie würden das Wissen daraus auch einbeziehen und sagen, das ist so eine ganz umfassende Aktivität. Ja?
Da würde ich aber wieder sagen, dass man sagt, also man erzieht ja sein Kind dazu, dass Wissen zu lernen gut ist. So gesehen, man betrachtet es ja auch so, dass du Wissen nur lernst, weil der Staat und die Gesellschaft es möchte. Deshalb kannst du sagen, dass nämlich das Wissen an sich, das Aneignen von Wissen, nichts anderes ist als wieder der soziale und der gesellschaftliche Zwang.
Ja. Du kannst auch sagen, dass zu wissen, wie ich mich in einer bestimmten Gesellschaft zu verhalten habe, ist auch wieder ein Wissen, was ich anwenden kann. Und wenn ich es nicht weiß, dann nehme ich mich halt total daneben.
Und letztendlich ist es ja der Wunsch der Eltern, denke ich mal, dass ihre Kinder übernehmen, wenn es im weitesten Sinne, auch wenn das jetzt heute vielleicht nicht mehr so krass rauskommt, weil man die jetzt die Bildung zeigt. Und da gehört eben einerseits dieser Teil dazu, dass man eben auch beibringt, dass mehr Lernen gut ist, weil mehr Lernen auch aus industrieller Sicht eben auch mehr Chancen bietet zu übernehmen, natürlich das Wissen selber. Mhm.
Wobei Sie auch bedenken müssen, dass diese Scheidung zwischen also einerseits dem Wissensbestand und andererseits diesen eher Wertvorstellungen und Normen, und darauf haben Sie ja richtig abgehoben, eine ist, die auch wiederum sich historisch entwickelt hat und die wahrscheinlich im Alltagsbewusstsein der Leute gar nicht in der Form da ist. Ne? Also insbesondere nicht in der Form, dass es da Dinge gibt, die sind ganz wertfreies Wissen und andere, die sind ganz wissensfreie Moralvorstellungen. Das ist eine sehr spezielle Auffassung von Wissenschaft, die sich da unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen entwickelt hat. So im Alltagsleben trennen wir da auch gar nicht so. Ja? Also wenn ich eben Geld abhebe, so soll das möglichst erstens von meinem Konto sein. Und zweitens soll ich auch wissen, wie ich den Geldautomaten bediene. Das ist nicht so geschieden. Ja? Wie sieht es denn aber, wenn wir jetzt sozusagen dann die Wertvorstellung haben und andererseits diesen Wissensaspekt, wie sieht es denn mit den Gefühlen aus? Gibt es auch sowas wie eine Gefühlserziehung? Würden Sie das mit reinnehmen?
Ja? Die hat ja viel mit Gefühlen zu tun. Aha. Wenn man halt was macht, wobei man sich schlecht fühlt, dann ist es halt eine Form von Ethik.
Ja. Also wenn man was Böses macht, dann soll man sich dabei schlecht fühlen. Und wenn man was Gutes macht, dann soll man da positive Gefühle haben. Ich bin ein wertvolles Wesen, ich habe was gut gemacht, ich kann stolz sein. Und so. Insofern hängt das auch ganz stark zusammen.
Das ist doch alles Empfindungssache, oder? Ich meine, jede Person empfindet eine Tat als gut oder weniger gut. Also ich empfinde was gut, was andere zum Beispiel nicht gut empfinden, oder andersrum.
Also, das ist doch, ja, das ist am Anfang ganz so sehr. Ich meine, also so Sprüche von den Eltern, wie schäm dich oder weiß ich nicht.
In die Ecke.
Das ist doch dann
eine
Sache der Erziehung
der Eltern.
Also, die
haben die Absicht zu machen. Aber dadurch sagen sie ja praktisch, diese Moralvorstellung, dass eben das, was du jetzt getan hast, wenn du die ganze Wahl umgeschmissen oder so, und die sagen jetzt schäm dich, dann heißt es eben, also, wenn du so etwas tust, dann habe dabei schlechte Gefühle.
Es gibt auch andere, die zu sagen, leg dich aus, mach was du willst. Und
genau was du meinst. Ja, die Frage ist jetzt, haben Sie sich sozusagen gegen Ihre Erzieher so entschieden? Also Sie jetzt hypothetisch, nicht Sie als Person natürlich, ne? Oder ist man schon auch dazu wiederum erzogen worden, durch ein bestimmtes Milieu oder durch bestimmte Eltern oder so? Ne? Sie kennen ja, es gibt sogar den Begriff der Gaunermoral oder Ganovenmoral. Die erkennen gewisse gesellschaftliche Vorschriften nicht an, aber untereinander haben sie relativ strenge Regeln, wie man miteinander umgeht. Ja? Wer nicht, klack, ja, hin ist er. Also relativ brutale Erziehungsmethode nebenbei. Aber irgendwie scheint es schon auch so zu sein, dass Gefühle oder wie man in bestimmten Situationen mit Gefühlen reagiert, auch zur Erziehung gehört. Ne? Nehmen wir also, wenn man also das, was erzogen wird, weg, ist noch die Frage, können wir etwas Allgemeineres sagen zu wer erzieht wen? Gibt es da, sagen wir mal, zumindest eine überwiegende Richtung?
Ja? Meistens ja eigentlich die Eltern oder vielleicht auch irgendwelche Leitpersonen oder
ja, sonst Leiteltern oder so. Sind es irgendwelche Älteren, denen man auch eben Wissen, Erfahrung, moralische Kompetenzen so zuschreibt, und meistens sind die da erzogen werden, die Jüngeren. Heutzutage sagt man zwar oft, die Kinder erziehen die Eltern, aber das ist dann schon wieder ein bisschen so gegengerichtet. Ne? Es gibt zwar auch die Erwachsenenpädagogik, ja, oder es gibt auch solche Fälle wie im Hochschuldidaktik, wo eigentlich Erwachsene sich unterhalten, aber die Dozenten sind dann meistens auch ein bisschen älter als die anderen, ja?
Also, ja, ich denke, dass das auch eine große Rolle spielt bei, sag ich mal, also größeren Themen, die erzogen werden, also Umgang in der Gesellschaft, das ist nicht ein Wissenschaft an sich, aber so die kleineren Sachen, gerade auch so zwischenmenschliche Beziehungen und was halt so nah an einem dran ist, was einen so täglich berührt, ich denke mal, da sind nicht unbedingt jetzt die Erwachsenen dabei, die jetzt erklären, wie alles funktioniert, sondern ich denke, dass so viel ist das persönliche Umfeld.
Ja,
Detail.
da kommen wir dann später noch ein bisschen drauf, das pflegt man in der Regel nicht mehr Erziehung zu nennen. Ja? Da sagt man dann Sozialisation oder so, das, da komme ich aber noch drauf.
Ich würde sagen, der Staat erzieht eigentlich hauptsächlich. Aha. Und nicht die Eltern, weil die Eltern sind eigentlich auch nur mehr Marionetten des Staates.
Sie meinen jetzt auch so auch im Schulsystem oder so?
Naja, zum Beispiel, ich meine zum Beispiel, ein Beamter ist ja nichts anderes als die Hand des Staates. Also wenn man es mal hart sieht, also das ist praktisch die Exekutive des Staates oder mehr oder weniger. Das ist genau wie die ganzen Angestellten der Polizei oder sowas. Sind ja auch, das ist halt eine Exekutive. Und der Staat immerhin beschreibt die Gesetze und die ganzen Regeln, wie man eigentlich zu leben hat. Sprich, dass man keinen Mord machen soll, dass man keinen Datendiebstahl oder irgendwas anderes machen soll. Andererseits gibt es dann noch den religiösen Aspekt, zum Beispiel die Kirche. Die nämlich alleine schon mit ihrer Bibel oder mit Koran oder mit irgendwelchen anderen Sachen Gesetze und Regeln zum alltäglichen Leben geschrieben hatte.
Also das sind die größeren Instanzen, die da irgendwie so durchwirken, was man wieder kritisieren könnte. Gehen Sie in die Übung?
Nein.
Schade, ja. Da machen wir nämlich gerade diesen negativen Aspekt, die sogenannte Antipädagogik in den ersten Gründen. Also das sind auch einige Sachen. Okay, aber wir haben ja gesagt, also normalerweise läuft es vom Älteren auf den Jüngeren, nicht? Mit gewissen Ausnahmen, auch mit gewissen Umkehrungen und so. Und das hängt natürlich auch und begründet auch den Wortsinn von Pädagogik. Ja? Ist jemand von Ihnen so weit humanistisch gebildet, dass er Pädagogik so getrennt beschreiben kann? Ja, das alte Griechenland. Ist auch immer weniger vermittelt. Weiß keiner von denen. Ja? Also Pet ist der Stamm für Kind, ursprünglich Knabe. Ja? Das hat eine bestimmte Geschichte, die erzähle ich Ihnen gleich. Und Agogik kommt von dem griechischen Wort Agein, das uns interessanterweise am Donnerstag auch noch beschäftigen wird. Und das heißt aber jetzt mal ganz frei übersetzt sowas wie führen. Ja? Also wenn Sie so wollen, können Sie sagen, Pädagogik war ursprünglich die Knabenführung. Ja? Deswegen sind solche Begriffe wie Erwachsenenpädagogik auch immer ein bisschen merkwürdig. Ne? Es gibt Leute, die sagen dafür die Andragogik, ja? Von Anea, griechisch Andros, der Mann. Ja? Aber da sind die Frauen wieder nicht drin, ja? Was ja wiederum auch historisch begründet ist. Aber Erwachsenenpädagogik, also dem, der also altgriechisch kann, tut da immer irgendwo an der Ecke irgendwas weh, ja, wenn er den Begriff. Aber ursprünglich war es eben die Erziehung der Knaben, also die Führung der Knaben. Ja. Und das hat eine spezielle Geschichte, wo ich immer zögere, es Ihnen zu erzählen, weil ich fürchte, einige fallen jetzt vor Schreck oder vor moralischer Empörung um. Trotzdem muss man das wissen, weil es eine gewisse Problematik der Pädagogik auch heute noch nennt. Ja. Wie gesagt, Pais ist im ursprünglichen Griechenland der Knabe. Ja. Und wie Sie vielleicht schon gehört haben, zu Ihrem Entsetzen, war im klassischen Griechenland die sexuelle Beziehung zu Knaben sozusagen kultureller Standard. Ja. Zu den 12- bis 15-Jährigen würden wir heute sagen, damals lief die Geschlechtsreife später, sodass die damals ein bisschen älter waren. Und für diese Beziehung, die damals, wie gesagt, quasi vorgeschrieben war, ja, also es gab keinen Mann von Stand, der nicht sowas hatte, ja, für diese Beziehung prägten die Griechen den Begriff Eros. Das war also, hatte nichts mit Heterosexualität zu tun, dafür hatte man andere Begriffe. Ja. Und das hieß dann der Paidikos Eros, ja, also die Knabenliebe in diesem Sinne. Ja. Und da trat nun historisch, kann man das gut verfolgen, so etwa 600 vor Christus, können Sie übrigens alles bei einem französischen Soziologen namens Michel Foucault sehr gut nachlesen. Sexualität und Wahrheit heißt das Buch, wenn Sie es interessieren. Jedenfalls trat da etwa so 600 vor Christus ein gewisses Problem auf, ja. Und dieses Problem war, was ist, wenn der Knabe ein Freier ist, also ein Freigeborener, ja, im Unterschied zu einem Sklaven, weil Sklaven haben da sich nicht sonderlich viel Gedanken gemacht. Ja. Das Problem war ja zum Beispiel im Unterschied zu heterosexuellen Beziehungen, dass mir der in 10, 15, 20 Jahren als mitberechtigter Bürger auf irgendwelchen Versammlungen begegnet. Ja. Und das heißt, man musste also in irgendeiner Weise dieses voraussehen. Heute würde man sagen, er dürfte also kein reines Sexualobjekt sein, sondern man musste sich da sehr speziell darum bemühen, dass dieses Verhältnis auch gewissermaßen diesen Rückblick nach 20 Jahren noch erlaubte. Ja. Das führte zu also einer Reihe sehr komplizierter Verhaltensvorschriften im Umgang dieser, wie wir heute sagen würden, Pädophilen, ja, ist ja auch das Wort Päd wieder drin, ja, Beziehung. Zum Beispiel musste der Knabe, würden wir heute sagen, ziemlich cool sein, ja, dürfte also nicht so viel Leidenschaft zeigen, das dürfte aber der Ältere, der dürfte das schon, denn manchmal war es angebracht, vor der Haustür des Knaben zu übernachten oder schöne Gedichte auf ihn zu schreiben. Etwa die Hälfte der griechischen Lyrik besteht aus solchen Gedichten und so. Ja. Und irgendwann kam dann auch mal die Idee auf, ich muss als sein Lover ja auch beitragen zu seinem Bürgerwerden in dieser griechischen Gesellschaft. Ja. Und das nannte man dann, also es war dann nicht mehr der Eros, sondern das war eben die Agogik. Also ich muss ihn in irgendeiner Weise führen. Also nicht Paidikos Eros, sondern Paidagogikos Eros kam da zusammen. Ja? Und da tauchte dann in der Spätklassik, insbesondere verbunden mit dem Namen Platon, eine Bewegung auf, die sagte, der Paidagogikos Eros ist wichtiger als der Paidikos Eros. Also auf Deutsch gesagt, du sollst an denen nicht rumfummeln, sondern du sollst den nur erziehen. Ja? Dieses war also zunächst mal in der griechischen Kultur außerordentlich verwirrend und auch ziemlich lächerlich. Gerade Platon hat also auch sehr saftige Gedichte auf Knaben geschrieben vorher. Ja? Es wäre also ungefähr so, wenn heute jemand aufstünde und sagte, Verona Feldbusch muss ins Kloster oder so, ja, so ungefähr absurd fand man das. Ja. Trotzdem hat natürlich dieser Pädagogikos Eros sich historisch durchgesetzt. Später dann, als die Christen kamen, kam noch die Theorie dazu, dass also diese sexuelle Beziehung dem Knaben schadet. Ja. Die Römer haben dann den Begriff auf Knaben und Mädchen übertragen. Und so haben wir also heute diesen Paidagogikos, der von diesen sexuellen oder pädophilen Beiklingen möglichst befreit sein sollen, was wahrscheinlich jedem konkreten Lehrer immer Schwierigkeiten macht, aber jedenfalls von der Moralvorstellung her. Und der eben rein noch bezogen ist auf das Agen, also auf das zum Bürger oder auch zur Staatsbürgerin machen. Und so hat sich diese Pädagogik historisch entwickelt und war insofern natürlich immer mit Gefühlen, Emotionen, auch schwierigen Beziehungen zwischen Kind und Eltern oder Lehrer verbunden. Ja. Das, glaube ich, könnten wir jetzt soweit mal zusammenfassen und sagen, Erziehung, wir waren ja bei dem Begriff Erziehung, ja, ist die Einwirkung auf das Denken, Fühlen und Handeln eines anderen, meist eines Jüngeren, ne? Wobei ich ein bestimmtes Ziel verfolge. Und über die Ziele haben wir ein bisschen schon geredet, also Anpassung gegen Emanzipation zum Beispiel. Ja? Und über die Problematik dazu werden wir auch noch reden. Ja? Da gibt es jetzt noch andere Begriffe, ja? Zum Beispiel den Begriff der Sozialisation, aber auch den Begriff der Bildung. Und damit sollten wir uns vielleicht nach der Pause beschäftigen, denn jetzt haben wir so ungefähr die Zeit, wo wir die 5 Minuten haben. Also denken Sie bitte dran, erstens, seien Sie nach 5 Minuten etwa wieder da, und zweitens bitte sprechen Sie den, was wir in der Diskussion eigentlich schon beschrieben haben, nämlich eben die Sozialisation, was wir da gesagt haben. Ja? Weil man nämlich unter Erziehung, ja, immer ein mehr oder weniger absichtsvolles Handeln versteht. Ja? Nun wissen wir aber heute, es wurde auch schon angedeutet, dass gerade heute die Kids oft erzogen werden, ohne dass sie es merken, einfach indem sie Viva gucken oder Bravo TV und so. Ja? Und diese ganzen Einwirkungen auf das Individuum innerhalb einer Gesellschaft, meistens natürlich mit dem Ziel, sich gesellschaftskonform zu verhalten, die umschreibt man mit Sozialisation. Das heißt, wenn Sie es mengentheoretisch haben wollen, Sozialisation ist der weite Begriff und Erziehung ist da ein relativ enger Teilbegriff des absichtsvollen Handelns. Ja? Dann können Sie natürlich sagen, sowas wie die Biber ist auch absichtsvoll und so weiter, ja? Aber es ist jedenfalls im unmittelbaren Bezug zwischen Erzieher und Zögling nicht absichtsvoll, so ist das gemeint. Ja? Das, was man gewissermaßen dann nicht absichtsvoll als Erziehung mitbekommt, nennen manche auch die sogenannte funktionale Erziehung. Nicht die intentionale, sondern die funktionale. Nur damit Sie, falls Sie das mal hören, wissen, was es ist. Sozialisation ist, glaube ich, der durchaus bessere Ausdruck. Wobei es dann auch den relativ modischen Ausdruck der sogenannten Selbstsozialisation gibt. Ja? Das heißt, dass man aus welchen Gründen auch immer sich selbst erzieht und sich ein bestimmtes Ideal setzt, dem man dann also versucht nachzukommen. Sei das nur Albert Schweitzer, Che Guevara oder Verona Feldbusch, aber es gibt eben alle diese Intentionen. Ja. Wie weit also Selbstsozialisation überhaupt ein realistischer Begriff ist und nicht eine massive Täuschung. Heute ist ja alles selbst, Sie wissen, die Selbst-AGs und die Selbstunternehmer und so weiter, insofern auch dann natürlich die Selbstsozialisation. Das werden wir alles in der Übung behandeln, wo wir ja die Antipädagogik ein bisschen noch aufnehmen. Das wäre also Sozialisation, falls Sie diesen Begriff hören. Weiter als Erziehung umfasst aber im Grunde Erziehung nicht. Ja, da gibt es noch so einen schönen Begriff, der da auch genannt werden muss, bei dem Ihnen vielleicht mehr oder weniger kalt den Buckel runterrieselt, aber trotzdem Bildung. Was ist denn Bildung? Ich kann es auch abgrenzen von etwas anderem, zum Beispiel Ausbildung. Ja, bitte?
Ja, Bildung würde ich sagen, dass die Aneignung von allgemeinem Wissen.
Aha.
Also nicht gerichtet auf eine Person, also nicht speziell zugeschnitten auf einen Menschen, sondern einfach in einem Sammlung von Prozess der Bildungsform.
Es ist mehr als Allgemeinwissen, würde ich sagen. Mhm. Was wir hier diskutieren, würde ich nicht zum Allgemeinwissen zählen.
Ja, wir wissen sogar. Ich muss sagen, es ist der Versuch, Wissen weiter zu vermitteln an andere Personen oder.
Bildung?
Ja.
Also da haben Sie einen sehr speziellen und engeren Bildungsbegriff. Ich meine jetzt, wenn man sagt, jemand ist gebildet, ja, jemand hat Bildung, nicht jemand versucht, jemand anderen zu bilden, das ist zwar auch im Wortsinn drin, aber nicht der geläufige Wortsinn. Ja. Aber jemand hat Bildung, jemand ist gebildet. Ja. Also sagen, einerseits, er verfügt über ein Allgemeinwissen. Er weiß, dass Thomas Mann die Buddenbrooks geschrieben hat und er weiß auch überhaupt, wer Thomas Mann ist. Ich will mal vorsichtshalber nicht fragen, weil die Buddenbrooks. Aber sowas halt, ja. Und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen mehr noch, das meinen Sie, sowas wie Reflexion, ja. Auch Nachdenken über sich, Menschheit, Gesellschaft und so weiter, ja.
Ja?
Ja.
Der Prozess der Erziehung, wenn man so will, weitestgehend
abgeschlossen. Es ist eigentlich das Erziehungsideal, das man heute hat, speziell für die Angehörigen der höheren Schichten, dass die also in einem gewissen Sinn umfassend sowohl Wissen wie auch Verhaltensstandards und so angeeignet werden.
Ja, vielleicht ist es auch so der Stand, dass man Dinge kritisch beäugen kann.
Ja, auch die kritische Reflexion zum Beispiel, also irgendeine neue Literatur, die gerade mal wieder Bestseller ist, ob das wirklich Literatur ist oder bloß ein Schreibwort und so, ja. Das sollte ein gebildeter Mensch auch erkennen.
Ja. Das bildet mich auch sehr stark von der gesellschaftlichen Prägung, also von der gesellschaftlichen Vorgaben abhängig. Also es ist nicht jemand, der sehr kritisch reflektiert, aber nicht weiß, wer Thomas Mann ist und nicht, also überhaupt keine Ahnung von Klassik hat. Und keine Ahnung von dem, was wir so heutzutage als Standardbildungssachen betrachten, der wird ja eigentlich nicht als gebildet bezeichnet, obwohl er durchaus sehr reif, auf eine andere Art sehr reif und sehr reflektierend sein kann.
Ja, es hat so irgendwie den altväterischen Charakter, ja klar. Man könnte sagen, wenn er schon keine Ahnung von Klassik hat, dann sollte er wenigstens wissen, wer Lou Reed ist. Und dann wäre er auch gebildet, aber wenn er beides nicht weiß, dann hört es irgendwie auf. Das ist schon richtig, ja. Sie können, gerade weil es also dieses Selbstreflektieren und selbst einen Standpunkt gewinnen durchaus da eine Rolle spielt, dann sagen, dass Bildung sowas ist wie eine individuell organisierte Bemühung, einen hohen Stand von Wissen, Handlungsfähigkeit, Kenntnis der Dinge auch in ihrer Entwicklung zu erreichen, ja, einen so hohen Stand, der eben bestimmten zeitgemäßen oder auch gesellschaftsspezifischen Standards entspricht. Ja. Also wer Brahms erstes Klavierkonzert erkennen kann, der ist dann gebildet, wer Lou Reed sofort erkennen kann, ist es nicht, das ist dann die Problematik dran. Ne? Aber insgesamt kann man sagen, es ist halt das Bemühen, so ein bisschen zu wissen, was läuft, auch kulturell. Wobei man häufig dann die Allgemeinbildung, also Thomas Mann und Brahms, unterscheidet noch von sowas wie Bildung im mitmenschlichen Umgang. Altmodisch hat man früher Herzensbildung dazu gesagt. Also dass man also andere Menschen nach irgendwelchen kulturellen Standards behandelt und nicht wie die letzten Säue und so. Ja. Sagt man, das ist ein feiner Mensch, das ist ein Mensch, mit dem man umgehen kann und so. Ja. Soweit also Bildung, übrigens ein typisch deutscher Begriff, ja, ein typisch deutsches Ideal von Erziehung, insbesondere auch von Hochschule. Ja. Und da gibt es dann noch den Begriff Ausbildung. Was ist das im Unterschied zu Bildung?
Das ist der Weg dahin zur Bildung, weil es sollte der Weg sein, dass jemand sich bildet.
Mhm. Stimmen Sie dem zu? Ausbildung ist einfach vom Wortsinn her.
Ja? Das ist fachspezifischer, oder?
Es ist in der Regel fachspezifisch, genau. Ja, war da
ja,
auch. Ja? Ja? Oh, ja. Und Sie?
Und auch, ich hatte auch irgendwas Endgültiges, weil Ausbildung hat dann ja auch was mit Ende. Also, Ausbildung als Tischler hatte, ist halt normalerweise mit seinem Bildungsweg zu Ende.
Genau. So war das in früheren Zeiten. Heute haben wir das sogenannte Lifelong Learning, da ist es ein bisschen schwieriger, aber es meint schon sowas. Ja? Ist also Ausbildung heißt in der Regel ein Erwerb der Kenntnisse, aber auch der Verhaltensformen, die für die Ausübung eines bestimmten Berufes erforderlich sind. Ja? Die für die Ausübung natürlich eines bestimmten Berufes erforderlich sind. Irgendwo in meinem Hinterkopf hat geklingelt, ja, dass ich zweimal Ausbildung habe. Während also man diesen weiteren Sinn von Ausbildung man heute nicht mehr so hat. Sie haben aber recht früh hat man gesagt, der Mensch muss ausgebildet sein und dann ist er gebildet. Ja, aber jetzt pflegt man das so ein bisschen fachspezifischer, enger zu bezeichnen. Was wie gesagt, seine Problematik hat, ja, mit dem Lifelong Learning, wo man letztlich nie fertig ist und Sie mit dem Diplom als Informatiker ja auch nicht. Es gibt noch einen anderen, etwas modischeren oder moderneren Begriff für Ausbildung, den ich allerdings in meiner Vorlesung dann auch häufig dafür verwenden werde, ein Trendwort. Kennen Sie den? Haben Sie mal gehört? Wenn Sie also, weiß ich, zum Betriebsinformatiker ja, ausgebildet werden, wie sagt man da heute einmal noch? Qualifiziert. Ne? Also das ist, Qualifizierung ist Ausbildung und Qualifikation ist dann das, was man hat. Ja? Ausbildung ist ja doppelt. Einerseits ich werde ausgebildet, andererseits ich habe eine Ausbildung. Mit beiden Hörnwort unterscheidet man. Qualifizierung ist der Prozess, wo ich jemanden eine Qualifikation vermittle und der hat dann diese Qualifikation. Brauchen wir auch im Folgenden. Gut, soweit sind wir dann, glaube ich, in der ganzen Problematik schon durch. Ja?
Nur ganz kurz, weil ist das Umgangssprachliche schon ein bisschen verwischt oder kann, also dass wir jetzt stärker können? Weil ich das noch so kenne, dass zumindest vor einiger Zeit bei Berufen dann auch so bestimmte Schlüsselqualifikationen gefordert worden sind, die eventuell nicht mehr ausgelöst sind. Also eben Teamfähigkeit oder ähnliches. Das ist ja dann nicht unbedingt Wissen, was innerhalb meiner Ausbildung vermittelt wird.
Es sollte aber, ne?
Ja.
Denn wenn wir gesagt haben, es sind sowohl die Kenntnisse wie die Verhaltensformen, die ich brauche, ob ich nun Verkäufer, Informatiker oder sonst was werde, dann ist das schon auch irgendwie mit drin. Mhm. Ja? Dass die Ausbildung diese Qualifikation häufig halt nicht vermittelt, ist wieder eine andere Story. Mhm. Ja, das nächste, die Ziele, glaube ich, können wir mal schon ziemlich kurz machen, weil wir schon in der Diskussion erörtert haben. Es gibt also einerseits das Ziel, dass jemand quasi in dieser Gesellschaft funktioniert, was ja auch mit dem Begriff Anpassung überschrieben wird, und das Ziel der Emanzipation, das heißt, dass er in dieser Gesellschaft einen durchaus auch kritischen eigenen Standpunkt entwickelt. Ja? Das sind zwei Erziehungsziele, die einfach existieren, empirisch. Und da kann man dann also viel diskutieren. Die einen haben so ein Elternhaus, die anderen anderes. Die Schulen sind in aller Regel, wie Sie auch gesagt haben, mehr also auf die Auspassung, auf die Anpassung orientiert, im Unterschied zu bestimmten alternativen Schulmodellen und so. Und dieses Moment der Anpassung an bestimmte Werte und Normen ist ja auch der Ausgangspunkt für die Antipädagogik, mit der wir uns im Seminar ein bisschen beschäftigen werden, weil da wird es dann kritisiert. Ja? Also quasi Kritik an diesem reinen Anpassungsziel von Erziehung. Ich weiß nicht, so ein bisschen was können wir aus dem Seminar ja vorwegnehmen. Kennen Sie jetzt nicht wissenschaftlich unbedingt, sondern auch künstlerische oder sonstige Formen des Protests gegen diese Art von Erziehung ist gleich anpassend. Popsong, Film.
The Wall, Pink Floyd.
Genau, ja. We don't need no education.
Wir
brauchen keine Erziehung. Ja. Kennen Sie vielleicht auch Filme?
Ja, auch den Film.
Auch den Film? Ja. Andere? Also es gibt eigentlich eine Menge, sind meistens diese Internatsfilme, ja, wo gezeigt wird, wie die Leute geschult werden. Ja. Es gibt einen Film, der sogar mit einem Lehrermassaker endet, aber nicht wie in Erfurt, weil da einer also Probleme hatte, mit sich klarzukommen, sondern als Protest gegen Unterdrückung und vor allen Dingen auch sexuelle Unterdrückung an diesen Schulen. Haben Sie den mal gesehen? 68er Zeit, sogar 68 gedreht. Wenn Sie mal im Fernsehen sehen, können Sie sich das angucken, aber ich fürchte, die bringen den nicht mehr wegen dem Massakeranschluss. Ja.
Rote Sonne oder was?
Wie?
Rote Sonne.
Rote Sonne hat nicht so. Nee, der Film heißt If. Englische Wort, ja, für wenn. Also was wäre, wenn die Kids endlich mal Widerstand leisten würden und so. Ja. Falls Sie sowas mal irgendwo sehen, ist sehr interessant, auch gut gemacht, entspricht so dieser revolutionären Stimmung der 68er Zeit. Ja. Gut, dass Ziele also insofern einem Disput unterliegen, ist damit natürlich auch konstituierend für Pädagogik, ne? Auch für Arbeitspädagogik selbstredend. Ja? Das werden wir dann noch ausführlicher behandeln. Genauso auch dieses Problem Bildung gegen Ausbildung ist natürlich ein Problem. Zum Beispiel an der Hochschule, ja, soll dort gebildet werden, humboldtsches Erziehungsideal, ja, oder soll ausgebildet werden für einen bestimmten Beruf oder was für eine Zwischenform findet sich da. Der ehemalige Minister für interessant Bildung, ja, Rüttgers, hat ja mal hier in Berlin einen Vortrag gehalten, wo er sagen wollte, dass Humboldts-Universität tot sei, also die Bildung nicht mehr Ziel der Universität war. Da er selber nicht genügend gebildet war, hat er bemerkenswerterweise gesagt, die Humboldt-Universität sei tot, was denen nicht so sonderlich gefallen hat. Aber war schon klar, was er gemeint hat. Ja. Würde man übrigens der Frau Bullmann auch zutrauen, sowas. Okay. Wenn Sie es gestatten, kommen wir dann also, nachdem wir ja diese Grundproblematik, glaube ich, ganz gut jetzt erörtert haben, zu den Teildisziplinen der Pädagogik. Und das mache ich ein bisschen schneller und kürzer und ohne Diskussion, weil Sie da vermutlich durchaus berechtigterweise nicht so viel wissen. Jede Wissenschaft und insbesondere jede Anwissenschaft hat eine Vielzahl von Teildisziplinen und nicht mal die Wissenschaftsvertreter sind sich darüber einig, was da nun die Teildisziplinen sind und vor allen Dingen auch, wie sie sich gegeneinander abgrenzen. Das soll uns aber jetzt nicht so sehr beschäftigen. Ich bringe Ihnen mal eine Einteilung, die ganz sinnvoll ist, wenngleich Sie jederzeit mir sagen können, aber der und der, Franz Müller, versteht das in dem Buch von 1927 ganz anders. Und da habe ich Ihnen schon vier Feldertafeln hingezeichnet, die natürlich auch den Grund hat, dass wir zur Arbeitspädagogik geraten sollen. Ja. Und zwar können Sie mal unterscheiden nach den Lerninhalten Und zwar ganz einfach sind es allgemeine Lerninhalte, also wenn Sie so wollen, Bildung oder auch sowas Fundamentales wie ein kleines Einmaleins, ja, oder sind es berufsspezifische Lerninhalte. Und dann können Sie unterscheiden, findet dieser Prozess, dieser Lehr-Lern-Prozess vor dem Eintritt in den vollen Beruf statt, ja. Vollberuf heißt einfach, ich bin dann ausgebildet. Ja. Bei Eintritt in den Beruf können Sie sagen, Azubi ist auch schon in den Beruf eingetreten, aber ist eben noch nicht fertig. Ja. Also, oder findet es nachher statt? Und da haben Sie schon eine relativ klare und deutliche Einteilung. Punkt 1 ist alles, was wir mit Schule verbinden, also die Schulpädagogik. Ja. Punkt 2 ist also eine berufsspezifische, jetzt also dann Ausbildung vor Eintritt in den Vollberuf, ist das, was man im Umgangssprachlich auch die sogenannte Erstausbildung nennt. Ja? Und die zugehörige wissenschaftliche Teildisziplin der Pädagogik ist die Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Ja? Das hat auch wieder historische Gründe. Berufspädagogik geht mehr auf die Autoschlosser und Wirtschaftspädagogik geht mehr auf die Industriekaufleute. Und so fassen Sie es einfach so zusammen und reflektieren Sie nicht viel länger, warum das so heißt. Ja. Dann haben wir diesen Bereich 3. Da werden allgemeine Inhalte, zum Beispiel Sprachkenntnisse oder für Nicht-Informatiker Computerkenntnisse nach dem Eintritt in den Vollberuf vermittelt. Wesentliche Instanz, die das tut, sind zum Beispiel die Volkshochschulen. Gibt aber auch noch eine Reihe von anderen sogenannten Bildungsträgern, ja, wo Sie zum Beispiel dann einen Grundkurs Literatur belegen können und dann eben was von Thomas Mann erfahren oder so. Das ist das, was man allgemein die Erwachsenenpädagogik. Ja, wenn Sie an den Wortsinn denken, tut es einem schon ein bisschen weh wieder, aber sei es drum, ja. Andragogik ist auch nicht besser, weil da wieder die Frage wechselt. Und schließlich haben wir eine berufsspezifische Ausbildung, muss man dann ja sagen, nach Eintritt in den Vollberuf. Das ist das, was man sehr häufig bezeichnet als Weiterbildung, ja. Erwachsenenbildung sind mehr so die allgemeinen Sachen, aber Weiterbildung sind mehr diese Sachen. Ja. Wie gesagt, unterschiedliche Autoren sagen das auch ein bisschen anders, können wir jetzt vergessen. Entscheidend ist, da sind wir jetzt endlich bei der Arbeitspädagogik angelangt. Ja. Das pflegt man als Arbeitspädagogik zu nennen. Muss ich nachher auch wieder ein bisschen relativieren, aber so für die erste Einteilung, glaube ich, können wir das merken. Und wir werden uns also in dieser Lehrveranstaltung mit diesem Bereich befassen. Also diese ganzen schönen Sachen mit Sozialisation und so weiter, sagen wir vergessen. Wir werden notwendigerweise, weil die beiden Bereiche doch viel miteinander zu tun haben und weil manches hier einfach weiterentwickelt ist als hier, auch in diesem Bereich 2 gehen. Ja? Aber dann ist es schon die richtige berufsspezifische Ausbildung. Was wir zum Beispiel nicht behandeln werden, ist die Hochschulausbildung und die entsprechende Teil der Pädagogik, ja, Hochschulpädagogik oder auch Hochschuldidaktik genannt. Das ist sowieso eine Geschichte, ja, wo wir die da verwandeln. Gar nicht so einfach. Ja. Es ist auf jeden Fall 2, es ist auch 1, aber da ihr ja nur alle keine Kids mehr seid, ja, könnte man auch sagen, es ist irgendwo Erwachsenenpädagogik. Sie sehen, alle Einteilungen haben ihre Schwierigkeiten, aber zunächst mal, glaube ich, kann man sich dieses Viererfeld merken, dann weiß man, wo die Arbeitspädagogik steckt. Ja. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch viele andere Teildisziplinen, von denen Sie vielleicht gehört haben. Es gibt natürlich sowas wie Allgemeinpädagogik, das ist so Systematisierung pädagogischer Grundbegriffe. Da kommt sowas wie Reflexion über Bildungsbegriff rein. Es gibt eine historische Pädagogik, die das pädagogische Bemühen über die Zeit verfolgt. Ja. Sowohl allgemein wie speziell. Das ist zum Beispiel interessant, wie sich Berufsausbildung entwickelt hat. Das ist erstmal darauf ankam, dass die Leute auch gute Untertanen waren und nicht so, dass sie gute Maschinenschlosser waren und so. Dann gibt es auch noch die Sozialpädagogik, haben Sie vielleicht gehört. Die befasst sich speziell mit sogenannten gefährdeten Gruppen, meistens Jugendlichen, die sowohl vorbeugend im Sinne, dass sie also nicht völlig abrutschen, als auch therapeutisch, wenn sie schon ziemlich abgerutscht sind, die dann mit vielen Problemen natürlich verbunden, ja, Anpassungsprobleme und so. Dann gibt es noch die Sonderpädagogik, die hat das Problem nicht so stark, die befasst sich speziell mit Behinderten oder aus äußeren Gründen körperlich oder so benachteiligten Personen, ja. Jugendlichen insbesondere. Also das haben Sie vielleicht alle schon gehört, das können wir auch nur kurz streifen und dann vergessen wir es wieder. Wichtig ist noch, was wir schon in der Diskussion genannt haben, die Didaktik. Ja? Oder auch Didaktik und Methodik, die ist nämlich so eine Art Querdisziplin, die wieder zu allen anderen quer steht. Und das ist jetzt die Lehre von den oder die Wissenschaft von den effizienten oder zielführenden, was immer ihr Ziel ist, Formen und Methoden des Lernens. Ja, also wenn wir uns darauf einigen, dass Person XY lernen soll, dann fragt man sich ja, mit welchen Formen und Methoden klappt das am besten. Unabhängig jetzt mal vom Ziel, ja, unabhängig auch von dieser Zieldebatte, die wir gehabt haben. Und das ist natürlich sehr wichtig. Ja. Wenn ich letztes Mal sagte, die meisten Weiterbildungsprozesse scheitern, mindestens 90%, wenn nicht mehr, so liegt das wiederum zu mindestens 90% an der falschen Didaktik, also an den falschen Lehrformen. Und insofern spielt das natürlich eine Rolle, insbesondere in der Arbeitspädagogik, wo ich ja keine Schulkinder mehr vor mir habe, ja, die schon vielleicht noch ein bisschen aufnahmefähig sind, sondern ich habe die Resultate dieser Schulerziehung dann vor mir und die sind dann möglicherweise nicht mehr so aufnahmefähig oder mit denen muss ich jedenfalls spezielle Lehrformen angehen und das ist dann die Didaktik für Arbeitspädagogik, vielleicht auch überhaupt die Didaktik der Erwachsenenpädagogik. Sie wissen ja vielleicht, dass also sowas wie Volkshochschule Kurse wahnsinnige Schulquoten haben, das liegt natürlich auch an der Didaktik vor allem. Zum Teil liegt es natürlich daran, dass die Leute nicht richtig einkalkuliert haben, wie viel Zeit sie brauchen und eigentlich italienische Kurse nebenbei machen und es geht halt gar nicht. Ja, dieses wäre also so ein ganz kurzer Streifzug durch die Disziplinen, wobei es mir immer das Vierfelder-Schema und auf die Vier ankommt. Und das wäre dann auch mein letzter Punkt für heute, nämlich, was ist Arbeitspädagogik? Und da muss ich jetzt ein bisschen bedauern, dass ich von dieser schönen Klarheit des Vierfelder-Schemas leider etwas abweiche, aber das ist einfach so, dass der Begriff ein bisschen unscharf ist. Wenn wir zunächst von der Vierfelder-Schematik ausgehen, so ist Arbeitspädagogik alles an pädagogischen Bemühungen, in denen berufsspezifische Inhalte nach der Erstausbildung vermittelt werden. Also all das, was wir Weiterbildung nennen. Ja. Nun ist es sehr häufig so, und da komme ich dann zu dem etwas anderen Begriff von Arbeitspädagogik, ja, dass diese Lernprozesse meistens recht direkt, recht unmittelbar auf berufliche Arbeit bezogen sind. Ja? Viel unmittelbarer zum Beispiel als das, was Sie hier tun, wobei man sogar diskutieren kann, ob Informatikstudium überhaupt auf berufliche Arbeit bezogen ist. Wollen wir aber sein lassen. Die Arbeitspädagogik in diesem Sinne ist eben sehr unmittelbar auf berufliche oder auch nicht unbedingt berufliche, jedenfalls Arbeitstätigkeit bezogen. Deshalb können Sie auch sagen, quasi ein bisschen unabhängig von diesen vier Feldern schon, Gegenstand der Arbeitspädagogik sind die unmittelbar arbeitsbezogenen Lernprozesse, überwiegend von Erwachsenen, ja, wobei wir eben manchmal auch zu den Jugendlichen gucken, denn so unterschiedlich ist die Problematik nicht. Ne? Also wenn Sie eine richtige schöne Definition wollen, die kommt von dem Herrn Shelton. Der hat eines der besten Bücher über Arbeitspädagogik geschrieben, kann ich Ihnen aber trotzdem nur eingeschränkt empfehlen, weil das schon einen ziemlichen Jargon drauf hat. Der sagt, Arbeitspädagogik sei die Erforschung der Voraussetzungen, Durchführungen und Ergebnisse aktuellen Arbeitslernens, nennt er das. Aktuellen Arbeitslernens.
Das kann ich nicht mitschreiben.
bitte, ja, das ist eben sein Jargon, ne? Merken Sie schon, dass ich das ein bisschen anders versuche zu sagen. Bitte beachten Sie, dass das nicht unbedingt jetzt heißt, Weiterbildungskurse oder ähnliches. Vieles lernt man ja einfach, indem man es tut, ja, am Arbeitsplatz. Haben Sie, wenn Sie berufstätig sind, auch schon gemerkt. Ja? Und das gehört dann in gewissem Sinne auch zur Arbeitspädagogik. Aber natürlich kann ich sowas hochschätzen und erforschen und so, aber eine richtige Didaktik dieser nicht intendierten Lernprozesse am Arbeitsplatz kann ich nicht machen. Deshalb geht der ganze Bereich von Didaktik und Methodik natürlich auf solche Weiterbildungskurse. Und die sind es ja auch, die Ihnen eventuell in Ihrer beruflichen Praxis treuen, ob Sie nun Täter oder Opfer sind. Opfer sind Sie eben, wenn Sie da drin sitzen und sich darüber ärgern, was der Typ Ihnen beibringen soll und es nicht kann. Täter sind, wenn Sie eben vorne stehen und den Leuten da zum Beispiel den Umgang mit dem neuen Softwarepaket beibringen sollen und sich ärgern, dass die das nicht kapieren. Ja? Also beides wird Ihnen in Ihrem Informatiker-Dasein mit Sicherheit passieren. Und dieses ist dann eben Arbeitspädagogik. Soweit also ein erster Versuch der Abgrenzung. Wie gesagt, ich halte auch nicht viel von scharfen Abgrenzungen, weil das Leben ist einfach immer ein bisschen anders. Ja? Und funktioniert auch nicht so, dass wir scharf abgrenzen, aber im Prinzip glaube ich, sollten Sie jetzt wissen am Ende der Stunde, was Pädagogik ist, was Ihre Grundbegriffe sind und was Arbeitspädagogik ist. Denn da, wenn Sie da noch Nachfragen haben, wäre jetzt Gelegenheit, das zu tun.
Können Sie vielleicht die Definition von Shelton nochmal? Bitte langsam, weil ich so schnell kann ich nicht.
Genau. Also Arbeitspädagogik ist die Erforschung der Voraussetzungen, Durchführungen, können auch Methoden dazu sagen, ja, und Ergebnisse aktuellen Arbeitslernens. Ja, aktuelles Arbeitslernen können Sie zum Beispiel übersetzen mit arbeitsplatznahe Qualifizierungsmaßnahmen. Ja, sowas frage ich Sie aber auch nicht in der Rücksprache.
Ja. Okay, trotzdem. Also AP ist ja die
Erforschung. Wer trotzdem Lust hat, das Buch ist schon ganz interessant, weil es
Durchführung,
ein ganz gutes Kompendium der
Ergebnisse aktuellen Arbeitsplätze.
Ich habe auch eine Frage, nämlich wo treibt sich die Teilnehmerliste rum?
Durchführung?
Hier, hier ist sie. Hier
Ergebnisse aktuellen Arbeitsplätzen.
Haben Sie sich alle eingetragen, sofern Sie
Ergebnisse aktuellen Arbeitsplätzen?
Sofern das nicht der Fall ist. Ich hoffe, Sie nicht eingetragen.
Der Ergebnisse aktueller Arbeitsplätze. Aktueller Arbeitsplätze oder des aktuellen Arbeitsplatzes.
Ja.
Was bedeutet das denn?
Was? Haben Sie noch Fragen?
Eine Frage vielleicht, weil ich das die Definition von der Schilder nochmal vor mir habe. Er sagt ja aktuelles Arbeitsland, also heißt das auch, ich gucke mir auch die Veränderung der Arbeitswelt, aber muss meine Untersuchungen oder Ergebnisse, die kommen auch daran wieder anpassen. Das
heißt, ja. Aber auch ohne, dass ich dann einen Weiterbilder habe, spielt das Arbeitsperson, ja. Ich kriege die neueste Version von Office, ja, und bis ich mich daran gewöhnt habe, das ist die aktuelle Arbeitslernung. Also in der Regel heißt das, die Marken dieses Programms dann zu umschiffen, ja. Okay. Nächstes Mal machen wir es wieder so. Ich danke Ihnen, dass Sie doch relativ munter mitdiskutiert haben, bin ich immer sehr froh. Und nächstes Mal ist ja die Frage, was ist Lernen? Also wir versuchen uns von der Person her an die Thematik anzunähern. Und da haben Sie ja sicher auch Ihre positiven und grauenvollen Erlebnisse gehabt. Und das können wir dann nächstes Mal diskutieren. Für heute sehen wir uns also entweder in der Übung. Die Übung findet statt. Wer also reingehen will, muss heute kommen, ja, und sich eintragen in die Liste. Oder eben, wer nicht in die Übung geht, sehen wir uns dann
nächstes Mal. Vielen Dank. Zwei Sachen machen.